Oha, die Uhr. Jetzt wisst ihr, wie das bei uns zu Hause zugeht. 2 Minuten noch, Detlef. Dann aber, dann bin ich dran, wenn ich nicht spure. Nein, Spaß, so geht's bei uns nicht zu. Ihr müsst keine Angst haben. Wir tauschen die Rollen. Manchmal treibe ich Sabine an, manchmal treibt sie mich mehr an. Das ist ganz unterschiedlich bei uns. Ja, wir haben ein interessantes Thema. Da ist die Eingangsfolie nochmal. Mach mehr aus deiner Zeit. Und ich hätte gerne mal Mäuschen gespielt und gehorcht, was ihr so euch ausgetauscht habt, ob ihr hoffentlich, hoffe ich, auch ehrlich wart. Bei der Frage, hast du schon mal das Gefühl, dass du die Zeit für unwichtige Dinge verplemperst? Mal ganz ehrlich. Alle, die das Gefühl nie hatten und sagen, ich bin so willensstark und strukturiert, bei mir läuft das, ich kann für jede Minute, die ich in meinem Leben verbracht habe, sagen, das kann bestehen. Zeit, TÜV, gib die Plakette, du bist gut. Mal abgesehen von dem, was ihr gleich in der Predigt hören werdet und dass das ein geistliches Thema ist, ein Thema auch in der Reihe Herzenssache, ein Thema für Menschen, die Jesus nachfolgen, ein Jüngerschaftsthema. Es ist ein gesellschaftlich sehr relevantes Thema. Bücher über Zeitmanagement, über 1000 Titel bei Amazon und Co. über Zeitmanagement. Wie verbringe ich meine Zeit? Wie schaffe ich das Wichtige zu tun, Unwichtiges zu lassen? Einer der Bestseller, den ich sogar selber mal gelesen habe, ist von Hans-Werner Rückert. Schluss mit dem ewigen Aufschieben. Kennt ihr das? Unangenehme Dinge vor sich herzuschieben. Ich bin da auch manchmal meisterhaft drin. Besonders mit der Steuererklärung. Die mache ich immer erst, wenn sie mir drohen, dass ich Strafe zahlen muss. Oder wer erinnert sich, das war glaube ich in den 70er Jahren, Michael Ende mit Momo, diesem kleinen Mädchen, das in einer Welt lebt, wo Zeitdiebe unterwegs sind. Und ich dachte so, was, das war so viele Jahre zurück und das ist nicht besser geworden, sondern das ist schlimmer geworden. Die Zeitdiebe, die uns weismachen, irgendwas wäre so wichtig, dass wir dafür ganz viel Zeit investieren, Karriere, Geld und was, nicht alles. Und dann sollten die Menschen einzahlen auf ein Zeitkonto. Das Dumme war nur, dass die Auszahlung nie kam. Toller Film, kann man durchaus noch mal gucken, auch wenn ich mich am Ende manchmal so ein bisschen seltsam finde. Ein Buch, das mich neben diesem ganz säkularen Buch Schluss mit dem ewigen Aufschieben auch sehr beeindruckt hat, ist das Buch von Gordon MacDonald, Ordne dein Leben. Schon vor vielen Jahren gelesen und es geht so bei ihm um die Perspektive im Umgang mit Leben und Zeit. Wir werden Ende Juni dazu auch die zweite Themenpredigt in der Predigtreihe hören. Ordne dein Leben. Ist ein wichtiges Thema. Und das Ordnen des Lebens fängt halt auch ganz stark mit der Ordnung und mit dem Umgang, mit unserem Umgang mit der Zeit an. Aus unserer Zeit, aus dem Leben das Beste machen. Wer hat diesen Willen nicht oder diesen Wunsch? Manchmal, glaube ich, bleibt es ein frommer Wunsch. Oder ein Traum. Und bei manchen, nicht wenige, die ich erlebt habe, die am Ende ihres Lebens so ganz nüchtern zurückgeblickt haben, da kam die Ernüchterung und man musste sich eingestehen, für wie viel Unnützes man seine Zeit verbraucht hat. Und wie wichtig es vielleicht hinten runtergefallen ist. Wie viel Zeit verplempern wir, mal ganz ehrlich. Früher war es das TV. Aber wenn ich denke an meine Kinder, da gab es 3 Sender, erstes, zweites und wo waren wir? In Hameln, NDR wahrscheinlich. Und heute gibt es das Smartphone. Es gibt Social Media. Wisst ihr, dass die deutschen Erwachsenen durchschnittlich pro Tag 2,5 Stunden am Smartphone verbringen? 2,5 Stunden am Smartphone. Verrückt, oder? Ich merke das immer wieder, wie mich das verführt. Ich habe mal eine Zeit lang auf meinem Smartphone. Und das habe ich ja vielen auch gesagt, ihr könnt mich immer erreichen, wenn ihr anruft oder SMS schickt, das bimmelt. Aber die ganzen Messenger-Dienste, da dürft ihr nicht von ausgehen, dass ich die ständig lese. Und dann habe ich gemerkt, als ich das Klingeln dieser ganzen Messenger-Dienste ausgeschaltet hatte, dass ich ständig zwischendurch doch einguckte. Und ich wollte doch eigentlich nur so wie am Postkasten morgens, mittags, abends einmal reingucken. Und schon guckte ich ständig wieder. Dann habe ich die Signale und die Zeichen wieder angeschaltet. Weil ich gedacht habe, bringt eh nichts, dann siehst du wenigstens, wenn was ist und musst nicht alles abgrasen. Und mittlerweile habe ich es wieder ausgeschaltet. Und ich zwinge mich dazu, nicht ständig bei WhatsApp und Co. nachzugucken, wer was, wie, wo, in welcher Gruppe geschrieben hat. Ich finde, das reicht einmal morgens, einmal mittags, einmal abends. Das ist mehr, als man jemals zum Postkasten gegangen ist. Smartphone. Und dann zu suchen nach Nachrichten. Wie sind die Börsenkurse? Was ist in der Ukraine passiert? Was ist da und dort jetzt los? Wie wird das Wetter? Ständig kann man dieses Ding anmachen. Und Social Media ist eine große Verführung. Kennt ihr TikTok? Durchschnittlich 35 Stunden im Monat verbringen Leute bei TikTok. Diese kleinen, oft sinnlosen, manchmal lustig, manchmal okay, Videoschnipsel. Und manche blättern da eins nach dem anderen. In der U-Bahn sehe ich das immer. Ne, ist das eine kleine Video um, kommt das nächste, 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 nächste. Die Shorts bei YouTube ähnlich. Puh. Und dann höre ich immer, dass so viele Menschen darüber klagen, dass sie so wenig Zeit haben. Auch in der Gemeinde. Ich habe keine Zeit. Zeit ist wertvoll. Ich bin der tiefen Überzeugung, dass als Gemeinde es uns das wichtig sein muss, dass wir, wenn wir Menschen einladen, hier mitzuarbeiten, sich einzubringen, wir von ihnen verlangen, etwas sehr Wertvolles zu opfern, ihre Zeit. Das ist heute wertvoller wie Geld. Die Leute sagen heute, statt beim Gemeindebau zu helfen und zu mauern und zu streichen, spende ich lieber, als dass ich dafür noch viel Zeit verbringe. Manchmal beobachte ich auch Leute, die keine Zeit haben, aber ganz schön viele Hobbys haben und auch ewig aufs Smartphone gucken. Das muss jeder selber prüfen. Ich war begeistert, als ich vor vielen Jahren Friedhelm Lohmer kennenlernte, den Chef von Rittal. Viele wissen, dass er Christ ist. Und in einem Bericht stand, wie er von seinem Geld gibt, der ist ja wirklich steinreich. Das hat mich nicht so begeistert, obwohl das auch wichtig ist für unseren Bund und Stiftung Christi Medien und wo der alles sein Geld reinbuttert. Aber in dem Bericht stand, dass er auch versucht, 10% seiner Zeit für Gott zu widmen. Wow, dachte ich, ein Unternehmer von einem milliardenschweren Unternehmen. 10% seiner Zeit, wenn der das kann, warum eigentlich nicht? Ich auch, du auch, wir auch. Ich habe euch einen herausfordernden Bibeltext mitgebracht. Es ist ein Abschnitt in Kapitel 5 des Epheserbriefes, wo Paulus über das Leben der Christen schreibt. Manche Überschriften titeln Leben im Licht oder Leben als Kinder des Lichts. Es geht da unter anderem dann auch noch um die christliche Ehe und vieles mehr. Wir lesen heute aus Epheser 5 die Verse 15 bis 20. Ich habe mir mal, weil mir das an manchen Stellen wichtig war, eine eigene Übersetzung vorgenommen. Darum achtet sorgfältig darauf, wie ihr lebt, heißt es da. Nicht wie Unwissende, sondern wie weise Menschen. Kauft die Zeit aus, heißt nutzt die Zeit, macht das Beste aus eurer Zeit, denn wir leben in schlimmen Zeiten. Darum seid nicht unverständlich, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Berauscht euch nicht mit Wein, denn das führt zu einem ausschweifenden Leben. Lasst euch lieber vom Geist Gottes erfüllen. Ermutigt euch gegenseitig mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singt für den Herrn und lobt ihn aus vollem Herzen. Dank Gott, dem Vater, alle Zeit und für alles im Namen unseres Herrn Jesus. Klasse Text, dachte ich. Wir gucken ihn einfach uns mal so Stück für Stück verseweise an. Gleich als erstes den Vers 15. Darum achtet sorgfältig darauf, wie ihr lebt. Nicht wie Unwissende, sondern wie weise Menschen. Dieser Text, der ganze Text, strotzt von Aufforderungen. Der Apostel fordert uns auf. Imperative, mach das, das ist ihm wichtig. Du bist herausgefordert, heißt das für mich oft, wenn ich solche Texte lese. Du bist herausgefordert, deine Lebensweise zu hinterfragen. Euch soll dabei nicht nur die Predigt helfen, sondern auch das Arbeitsblatt, das nachher hinten liegt, auf dem Tisch oder auch an dem Ständer neben dem Ausgang oder im Internet downloadbar ist für die Online-Zuschauer. Wag es doch mal hinzugucken. Wag es mal nachzuforschen. Und eine der Fragen dreht sich auch, was bedeutet eigentlich Weisheit im Zusammenhang mit Lebensführung und wann ist denn die Lebensführung dumm? Das scheint es ja zu geben, dass man sein Leben dumm führt. Wann führt man es weise? Einen kleinen Exkurs habe ich eingebaut zum Thema Weisheit. Was bedeutet es in der Bibel und von wem kommt alle Weisheit? Ihr ahnt es schon, lest es trotzdem mal nach. Weisheit findest du bei Gott. Weisheit findest du in der Bibel, in seinem Wort. Alle menschliche Weisheit, heißt es da, muss vergehen vor Gott. In seinem Wort findest du Orientierung. Ein wichtiges Thema. Und ich glaube, dass du in seinem Wort lernst, Dummes von Klugem, von Richtigem zu unterscheiden, Falsches von dem Richtigen zu unterscheiden. Die Bibel ist da immer wieder sehr eindeutig, wenn sie uns erzählt, was eigentlich richtig ist. Und ich glaube, eins, was wir erkennen müssen, ist, dass das Leben geistliche Weisheit erfordert. Geistliche Weisheit, was ist das? Es ist mir eine Herzenssache, dass Jünger verstehen, das Leben als Christ erfordert geistliche Weisheit. Forsch doch mal nach, was Weisheit bedeutet und prüf das mal. Doch wie geschieht das? Der Text sagt uns einiges dazu, gleich nicht im nächsten Vers, den überspringe ich Vers 16, sondern in dem Vers 17. Keine Angst, der Vers 16 kommt nachher noch. Darum seid nicht unverständlich, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Lerne zu verstehen, was Gottes Wille ist. Okay, Detlef? Das beten wir doch immer, oder? Herr, dein Wille geschehe. So wie im Himmel, so auf Erden. Himmel, Erden, aber ja, bei mir auch, bei dir auch. Und ich kenne das aus vielen Gesprächen und aus meinem eigenen Leben, wie kritisch das sein kann, plötzlich darüber nachzudenken, was ist denn dann Gottes Wille? Wenn das im Leben nicht so läuft, wie ich mir das gedacht habe, ist das Gottes Wille? Was, wenn dieser Gott, wenn ich nach seinen Geboten lebe, mich am Ende doch über den Tisch zieht? Merkt ihr, wie die alte Schlange, die schon Adam und Eva eingeflüstert hat, es könnte sein, dass der Wille Gottes für euch nicht gut ist, auch heute immer noch nach unseren Herzen greift? Wir beten, dass dein Wille geschehe. Aber wie oft entdecke ich und habe es bei mir entdeckt und entdecke es in Gesprächen mit Menschen, dass da doch diese letzte Angst ist, okay, was könnte das dann bedeuten? Schweres, Kreuz tragen, oh Schreck. Beten wir das aus vollem Herzen? Ich glaube, es sind bestimmte Dinge, die entscheidend sind. Sagen wir mal zwei Dinge, die wirklich entscheidend sind. Ich glaube, dass du es wollen musst. Du musst es wollen. Aber du wirst es erst wollen, dass Gottes Wille in deinem Leben sich verwirklicht, wenn du zutiefst verstanden hast, dass der Wille dieses Gottes gut für dich ist. Durch und durch gut. Ja, da kommt das Gottesbild ins Spiel. Das Gottesbild, was eins der ersten Themen bei der Jüngerschaftsschule Herzblut in Lüneburg war, wo sieben aus unserer Gemeinde mitmachen. Über ihr Gottesbild musst du nachdenken. Wie ist dein Gottesbild? Ist Gott einer? Wenn du dich seinem Willen anvertraust, dann ist es gut, selbst wenn du ihn vielleicht noch nicht mal gerade verstehen kannst. Vertraust du so? Ist er dein himmlischer Vater oder ist dieser Gott dir doch immer noch ein bisschen fremd? Wenn du Gott immer noch misstraust, dann bist du noch in der Geschichte Adams und Evas drin. Aber wenn du entdeckst durch Jesus Christus, dass er dein himmlischer Vater ist, ein Vater, der es wirklich gut meint und der es besser weiß als jeder von uns, was gut ist für dein Leben, dann wirst du dich hoffentlich darauf einlassen. Und das Zweite, neben dem Wollen und neben diesem sich darauf einlassen und entdecken, wie mein Gottesbild ist und ob ich wirklich will, du musst in seinem Wort lesen. Liest du in seinem Wort, in der Bibel, in Gottes Wort, dort vermittelt er seinen Willen, dort erfahren wir durch Jesus Christus von der Liebe Gottes und unser Gottesbild wird hoffentlich korrigiert und wird hoffentlich heil und dann lesen wir sehr konkrete Aussagen, wie auch diesen Text heute Morgen über die Frage, wie wir unsere Zeit verbringen. Was wir da auch lesen, ist das nächste Thema. Der nächste Vers. Da geht es darum, lass dich von Gottes Geist erfüllen. Eigentlich ist für diesen Vers gar keine so eine gelbe Haftnotiz auf der Folie mehr nötig, oder? Lass dich von Gottes Geist erfüllen. Nehmen wir doch diesen Vers einfach so, wie er da steht. Lass dich von Gottes Geist erfüllen. Wann erfüllt uns denn Gottes Geist? Er ist dir in der ganzen Fülle geschenkt, wenn du Ja zu Jesus gesagt hast. An Pfingsten werden wir es feiern, dass der Heilige Geist auf die Christen herabkam. Er gilt, du hast ihn zu 100%. Und trotzdem sagt Jesus, du darfst darum bitten und der Vater wird ihn dir gerne geben, wenn du ihn bittest. Trotzdem ist da dieser Kampf in unserem Herzen, ob wir den Heiligen Geist wirklich ganz Besitz nehmen lassen von unserem Herzen oder immer noch kleine Türen vor ihm verschließen. Du musst es wollen, dass der Heilige Geist in deinem Leben Raum gewinnt, dein Herz erfüllt. Du darfst immer wieder darum beten. Nimm diesen Satz einfach so, wie er da steht. Und interessant, dass am Anfang des Verses steht, berausch dich nicht mit Wein. Interessantes Bild, ne? Statt Rausch mit dem Wein, Rausch durch den Heiligen Geist. War lustig zu lesen, was so manche Bibelausleger dann da gleich wieder auf die charismatischen Christen losdreschen, wenn die es mit dem Rausch im Heiligen Geist ihrer Meinung nach ein bisschen übertreiben. Was die übertreiben, könnten wir vielleicht auf der anderen Seite manchmal vom Pferd herunterfallen. Dieser Vergleich ist übrigens gar nicht so ohne, denke ich gerade. Was suchen denn Menschen, wenn sie trinken, wenn sie sich berauschen? Was suchen Menschen womöglich sogar in der Sucht? Ist es nicht das, dass in der Sucht, auch im Alkohol, wir manchmal das meinen zu finden, was wir so nicht gefunden haben bisher bei Gott? Das Gefühl, sich gut zu fühlen. Und wir meinen, dass wir das ohne die Erkenntnis Gottes und ohne den Heiligen Geist hinkriegen. Und dann scheitern wir und dann greifen wir nach Alkohol, dann greifen wir nach Drogen. Übrigens, es gibt nette Drogen, die nicht unbedingt so in die klassischen Suchtmittel fallen. Auch Kaufsucht oder ähnliche Geschichten gehören zu solchem Suchtverhalten, wo wir etwas suchen, was wir anderswo noch nicht erfüllt erlebt haben. Und ich mache immer wieder die Erfahrung, auch in der Arbeit mit Menschen, die mit Süchten zu kämpfen haben, dass dieses Erfülltsein vom Heiligen Geist, dieses tiefe Erleben, dass Gott der Vater für dich ist, ein Riesenfund ist, wenn es darum geht, aus Süchten auszusteigen, Dinge zu lassen, mit denen du viel Zeit verplemperst und die schädlich sind für dich. Es hat schon seine Bedeutung, dass dieser Vers hier so kombiniert ist. Ich behaupte, wer die Liebe und Geborgenheit bei Gott immer mehr findet, der braucht keinen Rausch, der braucht keine Sucht mehr. Egal was für einen. Ein sinnerfülltes Leben, da ist kein Platz für Sucht und Rausch. Steig aus. Und doch noch ein gelber Zettel, lass dich vom Geist Gottes erfüllen. Jünger machen aus ihrem Herzen, aus einer Herzenssache, die Herzenssache Heiliger Geist. Komm in mein Herz, erfüll mich. Ich brauche dich. Schauen wir, was dann passiert. Was passiert, wenn dein Herz voll ist von Gottes Liebe, von Gottes Weisheit, wenn der Heilige Geist dich ergriffen hat? Wir lesen es auch hier in diesen Versen. Dort heißt es in Vers 19 und 20, ermutigt euch gegenseitig mit Psalmen, Lobgesängen, geistlichen Liedern, singt für den Herrn und lobt ihn aus vollen Herzen. Dank Gott dem Vater alle Zeit und für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Diese Verse könnte alleine eine Predigt ausmachen. Ich betrachte sie trotzdem zusammen. Was wird da beschrieben? Wozu wirst du da aufgefordert? Ich fange mal mit dem Stichwort ermutigen an. Du wirst aufgefordert, andere zu ermutigen und dich selbst von Gott ermutigen zu lassen. Wie dringend brauchen wir das in der Gemeinde? Wie dringend brauche ich das in meinem Leben, du in deinem Leben? Und dabei spielt offensichtlich Gottes Geist eine Rolle, dabei spielt offensichtlich das Singen, der Lobpreis, die Anbetungszeit, die wir in den Gottesdiensten so uns wünschen. Ganz viele wünschen sich, dass wir viel singen in den Gottesdiensten. Nicht umsonst ist der Wunsch da. Weil es uns öffnet für Gottes Wort, für die Begegnung mit Gott auch dann in der Predigt. Was für tiefe Wahrheiten werden in vielen Liedern auch ausgesprochen. Ja, auch wenn manche moderne Lieder sie immer wieder wiederholen. Mein Eindruck ist, Wiederholung macht nie, schadet nie. Gerade von so wichtigen Aussagen, wie sie in vielen Lobpreisliedern zu finden sind. Da passiert etwas im Herzen. Achte mal drauf. Achte drauf. Und dann steht da was vom Danken. Ich glaube, dass Danken unser Herz verändert. Danken lenkt den Blick von uns weg auf Gott und auf seine Wunder, weg von den Problemen, die wir überall sehen. Und wir fangen an zu danken. Ich weiß das noch, wie ich irgendwann mal auf der Sauerlandlinie mit Sabine unterwegs war und sie fuhr und ich guckte aus dem Fenster. Ich war nicht selber im Stress, jetzt zu fahren und auf den Tacho zu achten. Ich guckte einfach aus dem Fenster. Es überfiel mich eine tiefe Dankbarkeit für die schöne Natur, wie sie aufblühte, jetzt zu dieser Zeit. Habt ihr vielleicht schon gedankt für die Natur, für das Blühen, für den Frühling, für den Sommer, der kommt? Wie viele Dinge haben wir, wofür wir danken können? Danken. Dankbare Menschen sind in der Regel glücklichere Menschen. Und ich wage zu behaupten, die Zeit mit Dank und Lobpreis zu verbringen, ist mit das Nützlichste, was du dir und deinem Herzen antun kannst. Danken verändert dein Herz. Danken lenkt deinen Blick auf Gott. Und das dann aus vollem Herzen, aus der Verbindung mit Jesus Christus und erfüllt mit seinem Heiligen Geist. Aus vollem Herzen fordert der Apostel uns auf, sollen wir ermutigen, sollen Lobpreis und Dank aussprechen. Interessant, oder? Offensichtlich ist es dem Apostel wert, dafür Zeit zu investieren. Das ist gut verbrachte Zeit. Nicht, oh weh, noch ein Lied. Wann kommt endlich die Predigt? Das ist gut verbrachte Zeit. Predigt natürlich auch. Ich lieb sie, sonst wäre ich ja nicht Pastor geworden. Ich könnte auch lange Predigten immer wieder halten. Aber wir brauchen Raum und Zeit für den Lobpreis, für das Gebet, für das Danken. Okay, schauen wir weiter. Was haben wir bisher erkannt? Ich mache mal so ein kleines Zwischenfazit. Was haben wir bisher erkannt? Einfach so ein Zwischenfazit. Das Leben erfordert geistliche Weisheit. Es ist wichtig zu verstehen, was Gottes Wille ist. Lass dich vom Heiligen Geist erfüllen. Investiere deine Zeit in Ermutigung, in Lobpreis und in Dank. Und ganz offensichtlich, ist das alles schon drauf? Ja, eigentlich wollte ich das animiert zeigen, aber scheint so geklappt zu haben. Ganz offensichtlich geht es um Zeit für mehr Beziehung zu Gott. Leben mit seinem Heiligen Geist, studieren seines Wortes. Und es geht offensichtlich nicht nur um die Beziehung zu Gott, sondern auch um die Beziehung miteinander, um das sich ermutigen, um das Miteinander Gott loben, um das Miteinander Gott danken. Das ist etwas, womit du mehr aus deiner Zeit, die dir Gott schenkt, machst. Beziehung. Du bist in diese Beziehung zu Gott und in die Beziehung zu deinen Mitchristen hineingerufen. Okay, es bleibt noch ein wichtiger Vers. Ich habe ihn nicht vergessen, dass ich ihn auch noch betrachten wollte. Und es ist eigentlich der Vers, der mich am meisten bei diesem Text früher mal zutiefst berührt hat. Dort heißt es im Vers 16, kauft die Zeit aus, denn wir leben in schlimmen Zeiten. Mich hat das in meinem Leben einige Male erwischt, dieser Satz, kauft die Zeit aus. Kaufe ich die Zeit aus, habe ich mich gefragt. Die wertvolle Zeit, die mir Gott gibt, nutze ich sie richtig? Ganz ehrlich, nein, das habe ich oft nicht gemacht. Und dann habe ich zum Glauben gefunden. Und dann wollte ich etwas ändern. Habe Beruf und Karriere an den Nagel gehängt und es klappte, dass ich mit Mitte 30 noch Theologie studieren durfte. Und ich freute mich auf 5 Jahre Bibelstudium. Und ich wollte die Zeit gut nutzen. Voller Wissensdurst freute ich mich auf die Zeit am theologischen Seminar. Und dann musste ich zwischendurch und am Ende feststellen, von den großen Plänen ist manchmal nicht viel übrig geblieben. Wie oft habe ich mich von allem Möglichen ablenken lassen. Zeit vertrödelt. Und ich glaube, ich tue es noch heute oft. Vielleicht geht es dir nicht so. Frag dich doch mal. Ganz ehrlich, womit verbringst du deine Zeit? Wie sieht es aus mit dir? Wie ist deine Antwort darauf? Für mich ist durchaus dieser Gedanke, auch wenn der natürlich die Gefahr bietet, Druck irgendwie zu machen, aber er ist bei mir da und ich glaube, er ist gerechtfertigt, Jesus mal drauf schauen zu lassen, auf meinen Terminkalender, auf meine Prioritäten. Jetzt, damit ich nicht nachher vor ihm stehe. Und wenn das Leben Revue passiert, bitter erkennen muss, mit wie viel Blödsinn ich meine Zeit vertrödelt habe. Mit was verplemperst du deine Zeit? Wo setzen wir Prioritäten? Zum Glück gilt auch für die verplemperte Zeit deines und meines Lebens, dass Jesus dafür am Kreuz gestorben ist und es längst vergeben ist. Aber das heißt doch nicht, dass es ewig so weitergehen muss, oder? Es ist eine Herzenssache. Jüngerschaft bedeutet Veränderung. Lässt du Jesus auch an dein Zeitmanagement? Insbesondere vor dem Hintergrund, dass da in dem Vers von schlimmen Zeiten die Rede ist. Schlimme Zeiten, interessant auch da, wie das ausgelegt wird. Da führen dann manche aus, was für schlimme Zeiten zu der Zeit, als der Epheserbrief geschrieben wurde, für die Christen schon da waren und anbrachen. Ich finde das immer spannend. Ich muss nur in unsere Zeit heute schauen. Schlimme Zeiten. Damals und ist das heute anders? Leben wir nicht genauso in einer Welt, einer geistlich und moralisch verdorbenen Welt? Ich würde sagen, ja. Eine Welt voller Menschen, die Jesus nicht kennen, die noch nichts von ihm gehört haben und die, wenn wir die Bibel ernst nehmen, verloren gehen, nicht bei ihrem Schöpfer ankommen, nicht bei Gott einmal sein werden. Damals wie heute ist das eine Frage, ob wir auch dafür Zeit haben, ob das auch eine Herzenssache ist, in diesen schlimmen Zeiten Jesus zu dienen, damit Menschen zu ihm finden. Eine letzte Folie, und das ist eigentlich die Zusammenfassung meiner Predigt. Investiere doch in deine Beziehung zu Gott und deinen Mitmenschen. Ich glaube, nichts ist wichtiger. Mit nichts kannst du sinnvoller deine Zeit verbringen, wie mit der Beziehung zu Gott und der Beziehung zu deinen Mitmenschen. Zeit zum Zuhören, Zeit ihnen zu dienen, Zeit sich hinzugeben in das, was anderen gut tut. Das ist die Herausforderung. Und nicht nur mich selbst bedienen und auf mich schauen. Ich, das war früher. Amen. Ich bete mit uns. Danke, Vater im Himmel. Danke, Herr Jesus. Danke für manchmal herausfordernde Worte in der Bibel. Herausfordernde Worte dort in dem Abschnitt, wo es darum geht, Leben im Licht. Dass wir ein Licht sein sollen in dieser Welt. Dass wir anders sein sollen. Wir können das nicht aus eigener Kraft. Und wenn du das heute hier im Saal oder zu Hause vom Bildschirm verspürt hast, wie schief das läuft in deinem Leben, dann lade ich dich ein, das Jesus zu bringen und zu bekennen, Jesus, vergib mir, Jesus, hilf mir. Und dann lade ich dich ein, Gott den Vater zu bitten, so wie Jesus es versprochen hat. Vater im Himmel, gib mir deinen Heiligen Geist. Erfüll du mich mit deinem Heiligen Geist. Und du darfst beten, dass dieser Heilige Geist in dir die Kraft und Macht entfaltet, deine Zeit sinnvoll zu verbringen. Sinnvoll, sodass du einmal vor Jesus stehen darfst und sagen darfst, ja, du hast mir vergeben, wo ich gefehlt habe, aber du hast mir auch rausgeholfen. Danke, dass du uns segnen willst, Herr Jesus. Danke, dass du uns hilfst, gerade wenn es um die Zeit unseres Lebens geht und wie wir sie verbringen. Amen.